So, liebe Börsebius-Fans, wir machen heute wieder Börsebius Top Research. Und wir haben uns natürlich letzte Woche schon überlegt, welchen Wert besprechen wir heute. Unsere gemeinsame Idee war, Beiersdorf ist ja letzte Woche an einem einzigen Tag um 20% gefallen. Da haben wir gesagt, da wollen wir mal genauer gucken, wie kann das sein, dass ein Wert an einem Tag auch noch Konsumgüter wäre und 20% fallen kann. Und deswegen sprechen wir heute in unserem Börsibis Top Research über Beiersdorf. Beiersdorf gilt seit Jahrzehnten als verlässlicher Qualitätswert der Konsumgüterbranche. Auch 25 hatten wir schon mal ähnliche Verlustqualität wie jetzt vor letzte Woche, 40%. Nivea ist ja eine Kernmarke von Beiersdorf, läuft nicht mehr so doll, obwohl die auch immer wieder sagen, wir halten unbedingt an Nivea fest und so weiter. Aber es gibt die Dermatologie-Sparte, die ist relativ wachstumsstark. Dermatologie, Stichwort Eucerin, wird auch immer wichtiger. Also wir stellen uns die entscheidende Frage für das heutige Research: Bleibt Beiersdorf ein langweiliges Konsumunternehmen oder entsteht hier gerade ein hochprofitabler Premium-Skincare-Player? Der Ausdruck ist von Rainer Lemm, das hat er super gemacht. Achtung, das ist ein journalistischer Beitrag und keine individuelle Anlageberatung. Ja, wie sieht's aus?
Ja, dann springe ich mal direkt rein. Es sieht schwierig aus, weil natürlich die Wachstumsenttäuschung zuletzt sehr groß war. Wir hatten immer einen sogenannten Qualitätscompounder, der immer noch mal draufgesattelt hat mit relativ hohen Wachstumszahlen und damit viel, viel besser unterwegs war, so als zumindest mal Unilever und Procter & Gamble, sondern eher wie die großen Firmen, die wir da auf der Welt haben, wie L'Oréal und so. Denn da gibt es die Riesenmargen, gerade in diesem Skincare, also im Hautpflegegeschäft, zu verdienen. Ja, und das hat sich jetzt doch stark gewandelt, weil das Management für das Laufen und auch für das nächste Jahr kein oder nur noch ein sehr geringes Wachstum ausweist. Nivea ist noch um 0,9% gewachsen. Natürlich ist das eine Marke, an der man festhält. Aber ich weiß noch aus den Gesprächen mit dem Investor Relations und dem CFO, wenn er denn da war, viel Erfolg und schöne Grüße von hier aus, dass die so eine Art Matrix haben. Die schauen sich in den einzelnen Ländern an, an welcher Stelle des Umsatzes und der Markenbildung steht denn unser Nivea. Und dann hat man so eine Marke und sagt, ja, in Polen sind wir nur die Nummer zwei, da müssen wir Nummer eins werden. Das finde ich aber zu kleinteilig. Das war mir schon immer irgendwie gefühlt zu kleinteilig, weil ich ja nicht nur gucken kann, ich werde immer irgendwo ein bisschen besser und dann wird alles besser, weil sich ja der Markt da draußen verändert. Ja, der Markt nach Nivea ist ja relativ gesättigt. Und deswegen muss ich gucken, wo ich andere wachstumsstarke Marken herkommen. Denn das andere, was die haben, Hansaplast, Tesa, in diesem Klebebereich in Anführungsstrichen, ist ja auch ein satter Markt. Und da gibt es ja jede Menge Konkurrenz von, ich sag mal, Patix und Co. Das ist ja alles nicht Raketentechnik und damit ein normales Commodity, also ein Gemeingut geworden. So, und jetzt haben wir zwei Szenarien, Bulle und Bär, die sagen, man muss die jetzt auf dem erniedrigten Niveau haben. Oder man muss sie noch nicht haben. Gucken wir uns mal diesen Bull Case an. Wir haben extrem starke Marken. Ich habe sie fast alle erwähnt. Sie haben Eucerin erwähnt. Da kommen noch La Prairie dazu. La Prairie, pardon. Und dann haben wir hier hochmargiges Dermatologiegeschäft. Und dieser Dermabereich ist auch stark wachsen, denn sie wächst im Vergleich zu Nivea zweistellig und wird damit zunehmend zum Wachstumstreiber, weil wir hier auch, ich sag mal, eine wissenschaftliche Fundierung des Ganzen haben. Und es ist weniger zyklisch. Also man versucht hier so ein bisschen in diese L'Oréal Dermatology Beauty, wie das auf Neudeutsch heißt, zu kommen. Und das ist natürlich schon interessant. Außerdem haben wir weiterhin hohe Margen. Immerhin ist die EBIT-Marge bei Beiersdorf noch ungefähr bei 15%. Die haben kaum Verschuldung. Ich habe mir die Eigenkapitalquote angeguckt. Die ist bei deutlich über 60%. Das ist super, wenn ich gleichzeitig stabile Cashflows habt, dann ist die Dividende gesichert oder irgendwelche Wachstumsoptionen auch gesichert. Das mag ich eigentlich und Stichwort Dividendenaristokraten. Auch hier haben wir einen, der Jahr für Jahr liefert und vielleicht auch noch einen draufsetzt. Für defensive Investoren ist das attraktiv und deswegen ist der Bullcase jetzt bei 78 Euro. Das Allzeithoch liegt vor 2 Jahren ungefähr bei 140 Euro, gut die Hälfte. durchaus nicht uninteressant, wenn ich diese Innovation im Derma-Bereich als Wachstumstreiber habe. Jetzt kommt der Bear-Case, wie immer, auch die Gegenseite. Wir haben eben dieses Wachstumsproblem bei dem größten Asset, bei Nivea. Gleichzeitig haben wir eben auch in diesem Derma-Bereich große Konkurrenz. Da kommen die Amis noch da rein, aber wir haben eben auch mit L'Oreal und den anderen, LVMH macht auch noch ein bisschen was im Derma-Bereich, starke und auch finanzstarke Konkurrenzen, die das Ganze so ein bisschen abgreifen. China haben wir auch. China war ein super Wachstumsmarkt die ganze Zeit, ist inzwischen zum Risikofall geworden, weil es da ja gewisse Abschottungstendenzen gibt. Und ich sage auch da mal, eine mangelnde Zahlungsbereitschaft für westliche Produkte. Die Chinesen versuchen alles intern zu lösen. Insofern, wenn China nicht zurückkommt, als großer Abnehmmarkt, der wächst, haben wir auch hier einen fehlenden Wachstumstreiber. Fazit, wir haben, wie soll ich das sagen, die Bewertung, die wir jetzt haben, ich glaube, die Bewertung KGV war im Schnitt immer so um die 31, KGV 31 der letzten Jahre, weil wir eben diesen Qualitätscompounder haben. Und der Markt ist da schon sehr effizient und sagt, nee, wir haben da keinen Compounder mehr, da kommt kein Zinseszinseffekt jedes Jahr mehr durch wachsende Marktanteile etc. drauf, sondern wir haben nur noch ein Low-Growth-Business. Wenig Wachstum, langweilig, gesättigt. Insofern haben wir eher einen stabilen Qualitätswert, aber kein High-Growth-Unternehmen mehr. Das ist das, was wir gerade sehen. KGV ist nur noch 18 anstatt der durchschnittlichen 31. Insofern ist der Markt da auch sehr schnell und es kommentiert das. Ich denke, der wahre Werttreiber liegt natürlich in diesem Derma-Geschäft, aber das ist noch nicht so weit, um zu kompensieren, was wir auf der Nivea- und Hansaplast-Seite verlieren, weil das Größenverhältnis anders ist. Der Umsatztreiber liegt zwar im Derma, ist aber noch super klein. Und deswegen würde ich sagen, wir haben einen defensiven Konsumgüterwert vor uns, mit Commodities letztlich, der immer noch mit 18 vielleicht relativ hoch bezahlt ist. Ich muss da zu dem jetzigen Wert, zu dem jetzigen Bewertungswert nicht reinspringen, auch wenn die Aktie preiswert aussieht, wenn der Markt weiter fällt durch Iran und Makrothemen, werden wir hier natürlich schon einen Qualitätswert haben, der in der Lage ist, das aufzufangen. Der wird aber trotzdem erstmal fallen. Insofern sollte man vielleicht makromäßig erstmal abwarten, was passiert und sich danach die Überlebenden anschauen, in Anführungsstrichen. Das ist für mich immer eine gute Strategie. Der Markt ist sozusagen völlig im Wandel bei Beiersdorf, aber ist noch nicht am Ende. Insofern möge sie ja selber entscheiden, ob er da jetzt schon reinspringen will. Wir hatten auch in den letzten Wochen mal die Strategie zu sagen, nimm doch erstmal eine kleine Position, dann kannst du auf der Zeitachse deine Diversifikation darstellen und nochmal verbilligen, wenn es fällt, oder dann in eine steigende Position weiter aufstocken. Das ist psychologisch eigentlich auch eine sehr gute Alternative. So viel zu meiner
Frage. Ja, die Frage ist natürlich, wenn das an den Börsen so kritisch weiterläuft mit Iran und so was alles und die Anleger fangen an, dann zu überlegen, was kaufe ich denn überhaupt noch? Ne? Und dann ist natürlich, wenn ich auf der Suche nach einem guten defensiven Titel bin ich mit Beiersdorf wahrscheinlich nicht schlecht versorgt. Auch für meine Haut. So. Auf der anderen Seite, man muss auch mal sehen, La Prairie, was Sie ja schon gesagt haben, starke Marke auch von Beiersdorf, ist ja speziell im arabischen Raum, also Dubai, Katar, schmieren sie sich da auch voll damit und da weiß man auch nicht, wie das weitergeht. Also unterm Strich würde ich persönlich sagen, boah, ja, der kann auch noch runtergehen. Ich würde aber eigentlich mehr so für mich, wenn ich auf der Suche nach einem defensiven Titel bin, langsam mal ein Stückchen kaufen und noch ein Stückchen und dann ist es wieder ja in fallende Kurse reinkaufen. Wäre vielleicht keine schlechte Idee. Aber die Entscheidung muss jeder für sich selbst treffen. Ist halt so. Wir wollten das heute einfach mal aufzeigen und hoffen, dass uns das gut gelungen ist. Ist uns auch gut gelungen, finde ich.
Schauen wir mal, das entscheiden
andere. Schauen wir mal. Genau. Ja, das war's dann für heute. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Ciao,
bis demnächst. Ja, toi, toi, toi. Viel Erfolg. Ciao.
Liebe Persibis-Fans, soweit unser heutiger Beitrag aus dem Maschinenraum der Wertpapieranalyse. Mein Interviewpartner im Börsebius Top Research war Rainer Lemm, Aktienexperte bei der Börsebius Fonds GmbH. Bitte beachten Sie, dass es sich beim Format Börsebius Top Research um einen ausschließlich journalistischen Beitrag handelt und in keinem Fall um eine individuelle Anlageberatung. Mein Name ist Reinhold Rombach. Ich bin seit mehr als 30 Jahren als Ihr Kolumnist Börsebius bekannt. Freuen Sie sich schon jetzt auf unser nächstes Interview mit spannenden Börsenwerten. Ich wünsche Ihnen bis dahin noch eine gute Zeit. Schönen Tag.